Es ist so, wie das nach der Wende gelaufen ist, das wird jetzt so nicht mehr funktionieren. Da bin ich mir ganz sicher. Aber die richtige Idee und die richtigen Leute wird auf jeden Fall auch zum Erfolg führen. Bin ich ganz fest davon überzeugt.
Das sagt Uwe Böhme. Er war Unternehmer, Musiker und auch mal Airline-Besitzer. In seinem Leben gab es einige Momente, in denen etwas zu Ende gegangen ist und die zwar nicht so geplant waren, aber in denen er dann die Möglichkeit hatte, sich einen neuen Traum zu erfüllen. Zum Beispiel den Traum vom Fliegen. Ein bisschen Glück hat aber auch immer dazu gehört. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Bolle. Schön, dass ihr wieder zuhört.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
Uwe Böhme hat sich den Traum vom Fliegen erfüllt. Dabei hatte er eigentlich gar nichts mit Flugzeugen oder Ähnlichem am Hut. Er wurde 1958 in Leipzig geboren, hat dann eine Ausbildung zum Elektriker gemacht, wird dann aber Musiker und Musikmanager. In der DDR ist er Bassist und Manager der Band Soft, die auf Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Firmenfeiern auftritt. Pro Monat haben sie mehrere gut bezahlte Auftritte. Damit kann sich Uwe Böhme in der DDR ein gutes Leben aufbauen. Doch dann kommt die Wende und das Interesse an der Tanzmusikband aus dem Osten nimmt ab. Es ist das Ende von der Band Soft und für Uwe Böhme eine Chance, sich den Traum vom Fliegen zu erfüllen. Für gut 5 Jahre besitzt er eine eigene Airline. Wie es dazu kam und warum er dann doch wieder zurück zur Musik geht, darüber sprechen wir heute. Hallo Uwe Böhme, herzlich willkommen im Flopcast.
Hallo.
Die vermutlich drängendste Frage mal als erstes. Wie wird man vom Bassisten zum Besitzer einer eigenen Airline?
Ja, es gab die Schnapsidee. Was macht man jetzt, wenn die Musik nicht mehr läuft? Und man stand ja selbst im Stau an den Grenzübergängen noch kurz nach der Wende. Und dann dachte ich, man müsste da jetzt so einfach drüber fliegen können. Ein kleines Flugzeug, so ein Taxiflug unternehmen, das wäre doch bestimmt was man gebrauchen kann.
Und hatten Sie so den Traum vom Fliegen schon länger oder ist der wirklich erst da im Stau entstanden?
Ja, das ist eher im Stau entstanden. In der Fliegerei hatte man ja im Osten wenig zu tun. War ja recht beengt. Einmal im Jahr nach Budapest, mehr war ja nicht mit Fliegen.
Dann lassen Sie uns doch gerne noch erstmal einen Schritt zurückspringen. Sie sind gelernter Elektriker. Das klingt für mich jetzt erstmal nicht nach dem Start in eine erfolgreiche Musikkarriere. Wie kam das?
Also mein Lehrmeister im Opernhaus, ich habe im Opernhaus in Leipzig Elektriker gelernt, der spielt in einer Band. Und die Band brauchte dringend jemand, der die Verstärker repariert. Und weil mein Meister wusste, dass ich sowas kann, habe ich dann bei der Band immer mal geguckt nach dem Technischen. Und ich habe schon immer eine Bassgitarre besessen und habe die Bassgitarre dem Bassisten zur Verfügung gestellt. Und als er dann zur Armee kam, der musste zu seinem Wehrdienst, hat man gesagt, Uwe, jetzt kannst du doch das Bassspielen hier übernehmen. Da habe ich gesagt, oh, kann ich ja gar nicht. Aber dann haben wir einfach mal, hat der Meister mit mir 14 Tage Kasse gemacht. Wir haben uns krank schreiben lassen und dann hat er mir das ganze Programm drauf gedrückt. Und ich war dann Bassist in der Gruppe Soft.
Und dann so ein bisschen Learning by Doing in die Musik reingekommen.
Ja, Musik hat mich schon immer interessiert. Ich war auch in der Musikschule in Leipzig und habe das dann mit viel Liebe gemacht in der Band.
Wann haben Sie dann so das erste Mal gedacht, hey, ich könnte auch wirklich mit Musik Geld verdienen?
Ja, das kam fast automatisch, weil die Band hatte wenig Auftritte und ich habe gesagt, wann haben wir denn den nächsten? Ja, in 2 Monaten. Habe ich gesagt, geht ja nicht, muss ich mal jemanden kümmern? Na, dann mach du das doch, hat die Band gesagt. Und ich habe dann mich gekümmert und habe viele, viele Auftritte besorgt und habe festgestellt, dass man da auch Geld verdienen kann damit.
Da ist also auch so ein bisschen schon der Unternehmer in Ihnen hervorgekommen.
Ja, das Unternehmersein, das war schon immer so ein bisschen mein, das fing schon in der Schule an. Ich habe das Essengeld kassiert. Da hat die Mutti immer gesagt, mach das mal. Das machst du gut.
Woher hatten Sie denn dann so die Manager-Skills, die der Band dann letztendlich auch viele Auftritte und gutes Geld eingebracht hat? Das ist ja nichts, was man so in der Elektrikerlehre lernt.
Ja, ich habe mich einfach gekümmert. Also das ist ja in jedem Unternehmen, auch in denen, die ich dann danach noch absolviert habe, habe ich mich einfach immer sehr gekümmert ums Geschäft. Und das hat Spaß gemacht und war erfolgreich.
Mit der Wende kam das Ende von Soft an. Ich habe in einem Interview mit Ihnen gelesen, dass niemand mit Westgeld für Ostmusik bezahlen wollte. Wie sehr hat Sie das damals mitgenommen?
Ja, mitgenommen hat mich das nicht. Ich habe aber gewusst, jetzt ist das vorbei mit dem Musikmachen in dieser Form, wie wir das gemacht haben. Und ich muss mich irgendwie bemühen, was Neues zu finden, damit man seinen Lebensstandard auch halten kann.
War das so ein Ende von einem Tag auf dem anderen oder kam das so schleichend?
Naja, das kam mit dem Wechsel des Geldes. Mhm. Als dann die D-Mark kam, die Veranstaltungslocation, die waren leer. Und dann haben die Gastronomen auch gesagt, ihr braucht gar nicht kommen, wir machen eh nicht auf, das hat gar keinen Sinn. Und dann war das tatsächlich vorbei, weil die Leute haben das gewechselte Geld, die D-Mark, nicht ausgegeben in einer Veranstaltungslocation.
Warum nicht? Also man muss vielleicht dazu sagen, ich bin ein Kind aus dem Westen, ich bin in den 90ern geboren. Für mich ist das alles sehr, sehr weit weg. Wie war das zu dem Zeitpunkt dann auch mit der Währungsunion und dann dem Ende von Soft und der Wende?
Naja, das Geld wurde ja getauscht, 1:2. Und man hatte dann schon Westgeld, aber das hat man auch zusammengehalten. Es war ja schon was Besonderes, dass die Währung jetzt gewechselt wurde und dass wir jetzt D-Mark hatten. Und dann haben die Leute das Geld erstmal nicht in die Kneipe geschafft, sage ich mal, sondern eher geschaut, was sie jetzt neu anschaffen müssen. Einen neuen Fernseher, neue Möbel. Und also das hat sehr lange gedauert, bis die Leute wieder in Gaststätten und Veranstaltungshäuser gegangen sind.
Man sich vielleicht auch getraut hat, das Geld wieder für Vergnügungsdinge auszugeben.
Genau, so ist das gewesen, ja.
Warum haben Sie denn dann der Musik und dem Musikmanagement so den Rücken gekehrt? War das keine Option zu sagen, okay, ich bleibe in dem Business und lass mich irgendwo anstellen oder gehe zu einer Plattenfirma?
Nein, das war nicht interessant. Mir war völlig klar, dass das jetzt nicht so wiederkommt, wie das schon mal gewesen ist mit diesen, ich habe 20 Termine im Monat 20 Termine gespielt. Und das war einfach vorbei. Ich musste mir irgendwas Neues einfallen lassen.
Und das Neue war dann die Saxonia Airlines GmbH, also ihre eigene Fluglinie. Sie haben vorhin schon mal gesagt, das kam so ein bisschen, als man im Stau stand. Erinnern Sie sich an den Moment, an dem Sie dann die Idee hatten, ich gründe jetzt wirklich eine Airline?
Ja, sowas hat ja einen schleichenden Verlauf. Ich habe mich bemüht, wie sowas gehen könnte und habe dann durch andere Leute auch jemanden kennengelernt, der selbst eine Airline besaß, der seine Airline verkauft hatte und als Rentner, aber Interesse hatte, mit mir gemeinsam nochmal so ein Projekt zu realisieren, zumal ja die Zeit damals auch gut war, sowas zu tun. Es gab ja keine Flugverbindungen in den Osten. Und so bin ich da hineingestolpert in dies, wenn ich nicht den richtigen Mann gefunden hätte oder die richtige Frau, die mir da auf das Pferd hilft, dann wäre es wahrscheinlich nie zur Airline gekommen.
Sie sind dann zum Leipziger Flughafen gegangen und haben gesagt, so, ich würde jetzt gerne eine Airline gründen. Wie haben die reagiert?
Ja, die haben sich köstlich amüsiert, wahrscheinlich am Abend noch mit ihrer Frau am Abendbrotstisch darüber gesprochen, dass ein Musiker da war, der eine Airline gründen will. So ist mir das ja immer mal gegangen, auch bei der Bank, als ich das erste Flugzeug finanzieren musste, wollte. Die haben das nie geglaubt, dass ich eine Airline tatsächlich betreiben werde. Aber als ich dann die Eröffnungsveranstaltung am Flughafen Leipzig gemacht habe, da hat der Flughafendirektor gewusst, er muss mir jetzt auch ein Büro geben, weil ich hatte ja vor allen Dingen nach einem Büro gefragt, wo ich mich niederlassen kann. Und nach der Eröffnung habe ich dann auch mein Büro gekriegt am Flughafen.
Hatten Sie denn Ahnung vom Fliegen oder von Unternehmensgründung?
Nein, davon hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe also tatsächlich immer viel Glück gehabt, auch mit den Leuten, mit denen ich mich umgeben habe. Wenn ich diesen Herrn Lennefer hieß, der als meinen Mitstreiter gefunden hätte, dann hätte ich das gar nicht realisieren können. Das ist ja im gewerblichen Verkehr, das bedarf ja ganz vieler Genehmigungen und flugtechnische Bücher müssen da geschrieben werden und das ist alles sehr kompliziert. Das wäre ohne fremde Hilfe gar nicht gegangen.
Und neben den ganzen Sachen rund ums Fliegen geht es ja wahrscheinlich auch um Buchhaltung und all das, was so generell bei Unternehmen ja anfällt, was man ja auch vielleicht nicht unbedingt als Musiker oder Elektriker dann schon kann, oder?
Ja, das musste ich auch alles erst lernen, dass man das Unternehmen nach Zahlen führen muss. Das habe ich erst in der Praxis dann auch erlebt.
Liegen Ihnen Zahlen denn oder liegt Ihnen dann eher die Kreativität und die Ideen und das Hartnäckigsein?
Die Zahlen sind sehr wichtig, aber ich habe eher den Drang, die Idee zu entwickeln und weiterzuführen.
Woher kam denn das Geld für die Gründung der Saxonia Airline GmbH? Ich kann mir vorstellen, dass man so allein schon für die Gründung einer Airline ein bisschen Geld braucht, weil allein so ein Flugzeug ja wahrscheinlich ein bisschen was kostet.
Ich habe ja gut verdient zu DDR-Zeiten und das Geld wurde ja gewechselt 1:2. Also da war schon ein gutes Kapital mal da. Allerdings so ein Flugzeug konnte ich nicht aus der Tasche bezahlen. Da musste schon eine Bank auch dazu stehen. Und das war auch gar nicht einfach, eine Bank zu finden, die mir Geld gibt, weil ich hatte ja gar kein Fachwissen. Mhm. Ich kriegte auch gar keine günstigen Mittel von der Sächsischen Aufbaubank oder von der KfW, weil das meine fachliche Qualifikation fehlte.
Das heißt, die haben Sie auch gar nicht mal so ernst genommen.
Sie haben mir zumindest immer absagen müssen, weil sie wussten, den Böhme können wir nicht ein Flugzeug finanzieren.
Und wie kam es dann, dass Sie nachher doch mehrere Flugzeuge, glaube ich, hatten? Wie kam es dann, dass die Banken irgendwann gesagt haben, ja, bitteschön, ihr Startkapital?
Also Glück gehört ja immer dazu zum Geschäft. Ich habe dann einen weiteren Glücksfall gehabt. Ich habe jemanden kennengelernt, einen Manager aus Hannover, der Vorstandsvorsitzende von der Continental AG, hat von mir in der Zeitung gelesen, weil die Zeitungen schrieben damals natürlich auch über den Ossi, der da jetzt eine Airline gründen will und kein Geld kriegt. Und das fand er so spannend, dass der mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich mit ihm mal mich unterhalte. Dann bin ich nach Hannover, habe mich mit ihm den ganzen Tag lang unterhalten. Ich wusste gar nicht, wer der Mann ist. Und am Abend hat er dann gesagt, also Herr Böhme, ich helfe Ihnen. Ich gebe Ihnen kein Geld, aber ich komme nach Leipzig, ich rede mit der Bank. Und da habe ich damals gedacht, na, ob nun der Mann da mit der Bank redet oder ob ich mit der Bank rede. Wo soll denn da der Unterschied sein? Ja, der kam dann nach Leipzig. Wir haben beim Bankdirektor im Zimmer gesessen und dann haben die sich erstmal eine halbe Stunde unterhalten über das Golfspielen und über ein Werk, was in Amerika neu eröffnet wurde. Und ich hatte ganz lange Ohren. Ich wusste ja wirklich gar nicht, mit wem ich da zu tun habe. Und nach einer halben Stunde sagte dann der Herr Orban, jetzt sage ich Ihnen mal, warum ich gekommen bin. Ich möchte, dass Sie den Böhme das erste Flugzeug hier finanzieren und ich gebe Ihnen bis morgen 10 Uhr Zeit, sich zu entscheiden. Das war das ganze Gespräch. Ja. Und am nächsten Tag, Punkt 10 Uhr, rief der Bankmitarbeiter, der die ganze Zeit mit mir immer geredet hat und gesagt hat, ich kann das nicht finanzieren, rief an, Punkt 10 und sagte, Herr Böhme, wir machen das. Wir finanzieren Ihnen das Flugzeug, wir klären alles mit Herrn Orban, Sie brauchen sich gar nicht weiter kümmern. Und so war praktisch die Finanzierung für das erste Flugzeug gesichert.
Wissen Sie noch, wie Sie sich bei dem Anruf gefühlt haben?
Eher nicht. Aber ich war schon froh, dass es jetzt eine positive Wendung genommen hat. Und mit dem ersten Flugzeug habe ich dann eine Flugstrecke zwischen Altenburg und Braunschweig für die Volkswagen AG bedient. Weil die bauten damals das VW-Werk in Mosel und die brauchten dringend eine Flugverbindung zwischen Braunschweig, also Wolfsburgs Sitz VW und Mosel. Die brauchten ja dann noch einen Tag fürs Hinfahren mit dem Auto, dann einen Tag ihrer Verhandlungen und am dritten Tag wieder zurückfahren. Und dann haben die gesagt, Herr Böhme, wenn Sie mal ein ordentliches Flugzeug haben, weil mein Flugzeug hatte nur 6 Sitze und 2 Piloten, dann könnten wir über eine Flugverbindung zwischen Braunschweig und Altenburg reden. Und dann bin ich gleich in die Spur gegangen und hatte eine Woche später ein Flugzeug geordert von der Eurowings damals, die schafften gerade neue Flugzeuge an, hatte ich einen 20-sitzigen Metroliner geordert und habe mit denen einen Vertrag über 5 Jahre ausgehandelt, weil ich brauchte ja Sicherheit für den Auftrag und bin dann täglich 2-mal zwischen Altenburg und Braunschweig für VW im Werksverkehr geflogen. Werksverkehr hatte den Vorteil, dass ich eine feste Einnahme hatte. Ich war nicht abhängig von den Passagierzahlen. Und jetzt der Bogen dazu, warum ich dann doch mehrere Flugzeuge hatte. Altenburg ist ja Thüringen. Und das Land Thüringen hat ja den Sitz in Erfurt, das ist ja die Landeshauptstadt. Und dort gibt es einen tollen Flughafen, aber es gab damals gar keinen Flugverkehr in Erfurt. Und dann hat die Landesregierung gesagt, Böhme, du machst hier so tollen Flugverkehr, kannst du nicht auch einen Erfurt-Flugverkehr machen? Und habe ich gesagt, könnte ich machen, aber ich kann ja als kleiner Unternehmer gar nicht die Risiken einer neuen Fluglinie übernehmen, wenn ich da die ersten 14 Tage 3 oder 4 Passagiere drin habe. Das überlebe ich nicht. Hat das Land gesagt, wir subventionieren Ihnen den Flugverkehr, indem wir die leeren Plätze bezahlen. Also das sind alles so Sachen, die heute gar nicht mehr möglich wären. Aber damals zu der Zeit, wo man unbedingt den Flugverkehr haben wollte, waren eben solche Sachen möglich. Und dann habe ich ein weiteres Flugzeug angeschafft mit 50 Sitzen, was dann täglich dreimal zwischen München und Erfurt geflogen ist, 6 Bewegungen. Und das dauerte nicht lange, da waren die 50 Plätze viel zu wenig. Dann kam schon das 100-sitzige Flugzeug und das 50-sitzige wurde nach Stuttgart geschickt oder nach Köln oder nach Hamburg und nach Budapest. Und so sind die Flugstrecken einfach immer wieder gewachsen. Also es gab immer neue Verbindungen mit neuen Flugzeug, weil einfach der Bedarf da war.
Was waren das für Menschen, die mit Ihnen geflogen sind, abgesehen jetzt von den VW-Mitarbeitenden?
Das waren ausschließlich Geschäftsleute, weil es war ja Linienverkehr zwischen den Großstädten und die Geschäftsleute flogen. Auch damals, da gab es noch keine Billigflugtickets, sowas gab es da nicht. So ein Ticket war richtig teuer. 680 D-Mark hat ein Flug zwischen Erfurt und München gekostet, hin und zurück.
Da ist man heute auch mit der Deutschen Bahn günstiger,
ja, das
unterwegs.
Denke ich.
Wenn auch nicht unbedingt immer viel. Wenn man sich so Artikel von damals durchliest, dann ist oft die Rede vom Aufschwung von dem ostdeutschen Bassisten, der es mit seiner eigenen Fluggesellschaft geschafft hat. Da wird vieles sehr positiv beschrieben und auch recht einfach. Wie haben Sie sich als so, ich nenne es jetzt mal Posterboy des erfolgreichen Ostdeutschen gefühlt?
Das liegt irgendwie nicht in meiner Natur, dass ich mich da irgendwo gefühlt habe. Ich habe einfach das wachsende Unternehmen geschätzt. Ich war zufrieden mit der Entwicklung des Unternehmens und ich bin nicht die Person, die da Gefühle entwickelt.
War es denn so einfach, wie es da immer beschrieben wird?
Einfach ist es nie, aber es hat auch eine eigene Dynamik und es gehört ja auch immer viel Glück dazu bei jeder Unternehmung.
Ich habe einen Artikel in der Wirtschaftswoche aus dem Oktober 1994 gefunden. Da ist dann die Rede von einem Flug, der nicht stattfindet und dass ihr Kapital fast aufgebraucht ist und sie sich verkalkuliert haben. Wie haben sie sich denn da wieder gefangen? Weil Oktober 94 war ja noch nicht das Ende.
Das ist nicht das Tatsächliche, was dort stattgefunden hat. Das Land Thüringen, ich hatte ja schon berichtet, dass ich abhängig war von Subventionen und das Land Thüringen hat plötzlich Subventionen eingestellt. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn jetzt Subventionen nicht mehr fließen, können wir nicht Flüge durchführen, die wir nur für euch Land machen. Und haben damit gedroht, den Flugverkehr einzustellen. Vielleicht war das auch Politik von meiner Seite. Es ist dem Unternehmen nie schlecht gegangen. Aber man hätte, wenn die Subventionen nicht weiter geflossen wären, schon andere Wege noch gehen müssen. Ich hätte dann nicht mehr in Erfurt als Hauptsitz agieren können, hätte mir neue Flugstrecken ausdenken müssen.
Und dann haben Sie Saxonia Airlines in den 90ern verkauft. Warum?
Auch das war wieder Politik. Das Land Thüringen wollte unbedingt die Lufthansa am Flughafen in Erfurt haben. Weil, das wissen Sie auch nicht, es gab so ein dickes Buch, so ein gelbes, wo sämtliche Flugverbindungen drin standen. Es gab ja kein Internet. Man muss sich immer wieder in die Zeit zurückversetzen. Wir haben die Tickets noch mit der Hand geschrieben. Und in diesem dicken Buch wollte das Land Thüringen natürlich stehen. Und dann hat man das forciert und hat mit die Gespräche mit der Lufthansa intensiviert, dass ich an die Lufthansa verkaufe.
Hätten Sie gerne weitergemacht?
Ich habe meinen großen Lehrmeister, den Herrn Urban, der ja mich die ganze Zeit begleitet hat, damals gefragt, warum ich denn jetzt verkaufen soll, wo das Unternehmen so gut läuft. Und dann hat er mir auch geraten, hat gesagt, Herr Böhme, Sie müssen verkaufen. So eine Chance kriegen Sie in Ihrem Leben nicht wieder. Und dann habe ich mich auch damit abgefunden und habe mich vom Unternehmen getrennt.
Vielleicht nochmal eine Nacht drüber geschlafen?
Eher nicht. Nee, ich habe schon auf meinen Lehrmeister, Herrn Urban, auch gehört, wenn Sie so jemand an Ihrer Seite haben, einen Vorstandsvorsitzenden von einem weltweit agierenden Konzern, dann ist das, was er sagt, das hatte für mich schon auch Gewicht.
Sie haben gutes Geld mit der Airline gemacht und hätten dann ja auch sagen können, ich mache mir jetzt ein schönes Leben. Stattdessen sind Sie dann mehr oder weniger zurück zur Musik und haben das Leipziger Riverboat eine Event-Location gekauft. Warum?
Da gibt es noch einen Schritt dazwischen.
Okay, welchen Schritt habe ich übersprungen?
Ich habe ja 2 Jahre dann erstmal die Welt besucht mit meinem Vater. Meine Mutter war leider schon verstorben. Ich kriegte bei Lufthansa Diensttickets, ID 90, also 10% habe ich nur bezahlt. Das habe ich sehr intensiv genutzt. Und dann kamen meine ehemaligen Musiker und haben gesagt, Uwe, du hast doch gar nicht so viel zu tun. Könntest du nicht das Management für eine ABBA-Show übernehmen? Und da habe ich gesagt, ABBA-Show, Management? Nee, will ich nicht. Doch, haben die gesagt, wir kennen niemand Besseres als dich. Du musst das machen. Ist ja jetzt alles ein bisschen Kurzfassung. Ich habe mich also dann überreden lassen und habe dann schon die Jahre danach mit dem Management von der ABBA-Show gut zu tun gehabt. Und wir waren, das ist eine sehr erfolgreiche, international erfolgreiche ABBA-Show, die ich also weltweit auch vermarktet habe. Und dann haben die Musiker gesagt, was machen wir denn mal? Und ich habe das auch gesagt, wenn wir dieses nicht mehr machen können, aus Altersgründen allein. Und dann haben wir eine Musikschule eröffnet. Weil wir haben gesagt, mit einer Musikschule kann man, auch wenn man dann älter ist, kann man als Lehrer immer noch Geld verdienen. Und dann haben wir die Musikschule eröffnet. Damals in Leipzig in der Theaterfabrik, hatten dort 3 Räume und vielleicht 10, 12 Musikschüler. Und das platzte aus allen Nähten. Und ich bin dann immer mit meinem Auto an dem Riverboot vorbeigefahren. Und da steht so eine schöne große Villa und die war leer. Und da habe ich gesagt, wem gehört denn das? Das müsste man mieten können. Dann habe ich mich gekümmert und habe herausgefunden, wem dieses Objekt gehört. Und das sollte aber nicht vermietet, sondern nur verkauft werden. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, mit meinen Kollegen gemeinsam dieses Objekt zu übernehmen.
Und dann kam Event Location Tanzschule, Musikschule, alles nochmal wahrscheinlich auch einiges an Arbeit. Wie viel haben Sie denn da noch selber gemacht? Was haben Sie dann schon an andere abgegeben und delegiert?
Naja, ich habe immer alles alleine und mit meinen Mitstreitern natürlich gemacht. Musikschule, hat ein Kollege von der ABBA-Band hat die Musikschule gemacht. Der hatte da ein gutes Händchen dafür. Ich habe mich um diese Veranstaltungslocation gekümmert, ums Riverboat. Und so insgesamt war das eine ganz runde Sache.
Ich würde Sie so einschätzen, dass Sie dann eigentlich auch immer jemand sind, der immer was zu tun braucht, immer was machen will und gerne auch viel selber macht, oder?
Das ist richtig. Also ich bin ja jetzt Rentner und trotzdem, ich kann ja nicht zu Hause sitzen. Es geht alles weiter. Ich kümmere mich nach wie vor sehr intensiv um die ABBA-Show. Ich habe noch ein Management für eine Bee Gees-Show auch übernommen und die läuft auch ganz gut. Es läuft jetzt langsam wieder an nach Corona. Corona war ja eine schwere Zeit auch gerade für dieses Projekt. Aber wir haben das mit Bravour gemeistert.
Bevor wir dann den Schritt vergessen, Sie haben die Event-Location dann auch letztes Jahr verkauft. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Ihnen da der Verkauf schwer gefallen oder gab es da wieder jemanden, der gesagt hat, Sie müssen das jetzt verkaufen?
Also inzwischen bin ich schon so schlau geworden, dass ich selbst wusste, dass es der richtige Moment ist zu verkaufen. Ich habe immer gesagt, wenn mal der Scheich aus Abu Dhabi vorbeikommt und bietet eine entsprechend attraktive Summe, dann verkaufe ich. Und es kam tatsächlich ein Investor, der gerne das Objekt übernehmen wollte. Und da ist es dann zum Verkauf gekommen, habe ich auch nicht dran gehangen, das als ein Geschäft. Ich habe es als Geschäft betrachtet, nicht als Liebhaberei.
Und in einem Geschäft steckt ja vermutlich auch immer viel Arbeit. Sie haben mit Ihren Unternehmen ja auch immer gutes Geld verdient. Wie viel harte Arbeit steckt denn dann wirklich so dahinter? Wie viele lange Abende, Überstunden, Wochenendarbeit, wenn Sie jetzt mal so zurückblicken?
Also so eine Selbstständigkeit ist schon selbstunständig. Ja, das kennt man ja. Auf die Uhr habe ich da nie geguckt. Ich bin immer bereit gewesen, wenn was zu tun. Und es ist immer was zu tun. Also das gibt gar keine Ruhe. Aber es ist auch nicht als Last. Also ich mache das einfach automatisch und gern, weil das ist meine Aufgabe einfach, ohne dass ich darüber nachdenke. Das bietet ja auch die Selbstständigkeit, dass niemand sagt, du musst jetzt das machen oder das. Man macht es einfach. Also ich habe genau gewusst, was am nächsten Tag zu tun ist. Und das wird dann halt gemacht.
Also es gibt ja schon, würde ich sagen, auch Menschen, die sagen müssen, okay, ich muss das jetzt machen, weil ja auch Geld reinkommen muss. Da ist ja auch ein gewisser Druck ja schon da, würde ich sagen, als Selbstständiger und als Unternehmer.
Das ist richtig, aber ich habe ja den Vorteil, dass ich dann nicht so abhängig bin. Ich muss nicht jedes Geschäft nehmen. Ich kann mir genau überlegen, was ich mache und was nicht.
Würden Sie sagen, es wäre heute auch noch so einfach, so man lernt die richtigen Leute kennen und dann klappt es, man geht irgendwo hin und sagt, ich habe da eine Idee und dann lässt man sie mal machen?
Also so wie das nach der Wende gelaufen ist, das wird jetzt so nicht mehr funktionieren. Da bin ich mir ganz sicher. Aber die richtige Idee und die richtigen Leute wird auf jeden Fall auch zum Erfolg führen. Bin ich ganz fest davon überzeugt.
Und würden Sie dann heute mit jemandem zur Bank gehen und für die Person bürgen, so wie das damals der Herr U-Bahn bei Ihnen gemacht hat?
Ich würde das tun, aber ich bin eine viel kleinere Nummer. wenn ich zur Bank gehe, dann muss ich wirklich nicht mit. Da kann derjenige allein, ich bin ja nicht annähernd so jemand wie so ein Vorstandsvorsitzender von einer Conti AG. Ich bin nicht so ein, wie nennt man denn das, wenn ich heute hier manchmal im Fernsehen so eine Sendung sehe, wo die diese Gründer unterstützen, da bin ich doch weit entfernt davon.
Aber Sie könnten mit gutem Rat zur Seite stehen.
Auch beraten tue ich schon immer mal jemand in meinem Umfeld. Da habe ich auch immer mal Leute, die mich fragen, wie soll ich denn das machen und hast du eine Idee? Sowas mache ich schon. Aber dass ich zur Bank gehe mit jemandem, das würde ich eher nicht zum Erfolg führen.
Gibt es einen Rat, den Sie dann immer gerne geben oder der öfter nachgefragt wird?
Also was ich immer beobachte, ist auch, wenn junge Unternehmer zu schnell denken, jetzt läuft's. Man muss schon also ganz vorsichtig an alles rangehen und nicht gleich nach der Gründung ein dickes Auto kaufen. Erstmal ein bisschen Geld verdienen und mal dieses Unternehmen in einen festen Sattel setzen. Also es gehört eben auch immer viel Glück dazu.
Waren Sie immer so vorsichtig?
Ich war immer vorsichtig. Ich habe immer genau geguckt, was man sich leisten kann und was nicht. Da habe ich großen Wert drauf gelegt.
Und jetzt, Sie haben vorhin schon die ABBA-Revival-Show und die Bee Gees-Revival-Show erwähnt, so ganz zur Ruhe setzen können und wollen Sie sich nicht. Wie lange soll es noch laufen?
Naja, bis ich mal umfalle auf der Bühne. Also ich bin ja nicht auf der Bühne, ich bin im Hintergrund, aber das ist mir auch viel lieber. Das mache ich doch so lange, wie es geht.
Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg noch und viel Spaß, vor allen Dingen so lange, wie es denn geht.
Dankeschön.
Uwe Böhme ist einer der Menschen, die wirklich sehr viele unterschiedliche Ideen verfolgt haben, bis hin zur eigenen Airline. Und das Spannende ist, dass er nicht vom Scheitern spricht, obwohl er einige Ideen nicht immer weiterverfolgen konnte. Stattdessen hat er sich seinen nächsten Traum erfüllt. Denn mit der richtigen Idee und den richtigen Leuten kann es immer klappen, sagt Uwe Böhme. Die richtige Idee zu haben, ist aber manchmal gar nicht so einfach. Das weiß auch mein nächster Gast, Martin Almendinger. Sein erstes Projekt hat zwar funktioniert, war am Markt aber nicht erfolgreich. So sagt er es selbst, denn Scheitern ist für ihn eigentlich das falsche Wort. Was er daraus für seine neue Gründung mitgenommen hat, darüber sprechen wir nächste Woche. Eine neue Folge vom Flopcast gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst es uns gerne wissen, zum Beispiel mit einer Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Charlotte Thielmann und Stefan Siegert haben an dieser Folge mitgearbeitet. Das Audio hat Florian Drexler produziert. Mein Name ist Anja Bolle. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.